Deutschlandfunk Doku.
Vorspiel auf dem Theater. Genauer am Stygos Hydor, Wasser des Grauens. Landläufig Styx, Anlegestelle Charon. Nächste Abfahrt in 55 Minuten. Eine Regisseurin und ein Schauspieler missbrauchen den Ort als Probebühne.
Geh auf den Steg.
Den Steg? Ja, aber der ist marode, da holt mich ja der Tod.
Das täuscht. Hopp, Auftritt!
Das täuscht? Sag mal, hörst du nicht, wie die Bohlen aneinander reiben? Die sind schon ganz wundgerieben. Und ich denke, ich soll am Abgang arbeiten, nicht am Auftritt.
Du kannst nur einen Abgang herstellen, wenn du einen Auftritt hast. Und als Auftritt betrittst du die Szene. Du inszenierst dich als Figur. Und als Figur komme ich auf die Bühne.
Der Steg schwankt. Da kann ich nicht draufgehen. Da falle ich runter. Da gehe ich drauf. Da mache ich bestimmt keine Bella Figura.
Ich finde es ja spannend, dass sich bestimmte Redewendungen ja auch von der Bühne inzwischen in unseren Sprachgebrauch richtig eingegraben haben. Also wir sprechen ja davon, dass wir sagen, der hat echt einen guten Abgang gemacht. Oder wenn ich unverschämt bin, sage ich, mach mal einen Abgang. Genauso kann man einen guten Abgang machen, man kann einen würdevollen Abgang machen. Das, finde ich, hat sich damit etabliert, dass wir im 19. und im 20. Jahrhundert zunehmend dazu übergegangen sind, zu akzeptieren, dass wir alle Rollen spielen und uns selbst in der Öffentlichkeit inszenieren.
Der Abgang ist wirklich, ist was ganz Schönes.
Außerdem hasse ich Abgänge. In Ulm habe ich mir mal den Fuß verstaucht, weil ich über ein Bühnengewicht gestolpert bin. Und jetzt willst du mich hier über einen schwankenden Bootssteg jagen. Also keiner weiß, wohin das führt. Was soll das überhaupt sein? Meine letzte Passage? Wollt ihr mich feuern?
Die Kunst des Abgangs. Wie man sich am besten verabschiedet. Ein Feature von Florian Felix Wey.
Erster Akt. Erste Szene. Offenes Gelände. Gewimmel. Stimmen und Begriffe gehen durcheinander.
Also einer der ganz kritischen Menschen war Shimon Stein, damals Botschafter der israelischen Botschaft. Für den habe ich gekocht. Und für ihn war das Kriterium am Wein war ganz, ganz oft der Abgang.
Meine Großmutter, die war sozial irgendwie ein bisschen gestört, habe ich den Eindruck, in Bezug auf Abschiede.
Also da habe ich Weine, die ich toll fand, die sind bei ihm komplett durchgefallen für irgendwelche Abendessen, weil sie halt zu wenig zum kurzen Abgang hatten.
Sie hatte die wunderbare Eigenschaft, das Vergnügen, mich öfter ins Theater einzuladen. Und wir haben uns dann vom Berliner Ensemble, vom Gorki, vor der Volksbühne getroffen, sind ins Theater gegangen. Zwischendurch waren wir mal in der Kantine oder in der Kneipe da unten. Und manchmal traf man andere bekannte Freunde von ihr oder mir. Und danach war sie plötzlich weg.
Einfach weg?
Einfach weg.
Sie kommen von der Toilette und die Großmutter
genau.
Ist weg?
Ja.
Aber das verstört doch.
Auftritt Autor von links.
Thilo Foggenreiter, habe lange Zeit als Theaterregisseur gearbeitet und bin nun beim NDR als Redakteur tätig.
Auftritt Autor von links.
Wir lesen ja von links nach rechts rüber. Wenn du auftrittst, kommst du eher von links. Die Geschichte beginnt, du erzählst die Geschichte, du schreibst die Geschichte von links auf die Szene und gehst eigentlich rechts ab. Kommst du rechts, ist es schon mal irritierend. Oder geht man links ab, ist es auch irritierend. Dann erwarte ich eigentlich auf jeden Fall, dass das noch kein endgültiger Abgang ist, weil der kommt ja wieder. Der muss wiederkommen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Zeile muss noch weitergeschrieben werden. Deswegen kommt das aus den Sehgewohnheiten unseres Lesens.
Autor, links.
Eigentlich habe ich keinen Auftritt.
Ohne Auftritt kein Abgang.
Ich fange einfach an zu sprechen, wie immer. Ich bin Florian Felix Wey. Bla 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 und am Ende der Sendung gehe ich ab.
Es ist wichtig für den Schauspieler, wenn er auftritt, sofort die Aufmerksamkeit des Publikums zu erreichen. Nicht schlimmer, wenn das Publikum den Schauspieler oder die Schauspielerin nicht sieht. Aber genauso verschenkt ist es, wenn der Abgang schwach ist. Weil das ist das Bild, was dem Zuschauer auf der Netzhaut bleibt. Und ein guter Abgang ist genauso wichtig, finde ich, wie ein guter Auftritt.
Szene Zweiter Versuch. Der Autor schreitet die Showtreppe hinab. Er öffnet die Arme zu einer weiten Geste, als wolle er sein Publikum ans Herz drücken. Dann sagt er mit strahlendem Lächeln in der Stimme:
Guten Abend.
Begrüßungen gingen immer relativ leicht, wobei man sich bei Begrüßung auch nicht in die Arme fiel, nie. Oder dieses Küsschen geben, das ist ja eine ganz moderne Sache. Wenn überhaupt, gab sie jemandem mal die Hand, aber körperlich war eine Begrüßung nie.
Julia Frank, Schriftstellerin, Berlin. Enkelin einer unherzlichen Großmutter mit sozial inadäquatem Verhalten.
Die Abschiede fand sie offenbar so entsetzlich, dass sie ohne Abschied verschwand. Sie war immer einfach weg. Viel später habe ich gelernt, man nennt das im Alltagssprachjargon den polnischen oder französischen Abgang machen, je nachdem, wo man sich befindet. Die einen sagen polnisch, die anderen französischen Abgang.
Aber dazu kommen wir später. Genauso wie uns der Abgang beim Wein noch beschäftigen wird. In der Kürze liegt hier keine Würze.
Ich finde, das ist wie ein Mitarbeiter, der in der Probezeit cool war und dann einfach hinschmeißt und nicht wiederkommt.
Peter Frühsamer, Spitzenkoch, Sommelier, mehrfach im Leben Restaurantbesitzer, heute Essensverbesserer in Krankenhäusern, bellt sich bei Berlin.
Und nun?
Erster Akt, zweite Szene. Der Autor tritt an die Rampe und erklärt, was er sich vorgenommen hat.
Der Abgang ist ein vielschichtiger Begriff. Er ist existenziell unvermeidlich für jeden, der irgendwann auf die Welt gekommen ist, also für uns alle. Wer den Abgang beherrscht, beherrscht sein Leben. Wer sein Leben nicht beherrscht, kann auch keine Abgänge. Die Kunst des Abgangs kann und muss geübt werden.
Erster Akt, dritte Szene. Probebühne am Stygos Hydor, Wasser des Grauens. Anlegestelle Charon.
Du bist auf dem Steg. Der Fährmann legt an. Du gehst ein paar Schritte in Richtung Boot, dann überlegst du es dir anders, drehst auf dem Fuß um und gehst ab in Richtung Land, okay? Wichtig, es darf nicht so aussehen, als hättest du Angst.
Hab ich aber.
Du zeigst sie nicht. Der Fährmann ist nicht der Tod für dich. Mach doch so eine Geste, Mist, jetzt habe ich meine Wollmütze vergessen. Und dann gehst du so ab, als würdest du in 2 Minuten wiederkommen. Flucht geglückt, Haltung bewahrt.
Ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe Angst vor dem Steg.
Das ist letztlich wohl dasselbe, oder?
Nee, ich will mir einfach nicht wehtun. Ausrutschen, hinfallen, Knie aufschlagen, sowas. Wozu überhaupt dieses ganze Theater?
Hab ich dir doch erzählt. Schöner Job für uns. Die Kunst des Abgangs. Wir als Profis, also du als Schauspieler und ich als Regisseurin, sollen den Leuten ein paar gelungene Abgänge zeigen. Theatertricks, das können wir doch. Das kannst du.
Es ist für einen Schauspieler eben wichtig, im letzten Moment nochmal so einen Fokus auf sich zu ziehen. Sei es, indem er die Konvention radikal bricht oder indem er sie gnadenlos bedient. Aber den Zuschauer zu signalisieren, hallo, ich gehe jetzt.
Okay. Ich gehe auf den Fährmann zu, tue so, als wenn ich mich auf die Passage freue. Da fällt mir ein, dass ich eine Glatze habe. Oh, meine Mütze. Vergessen, zu dumm. Und das bei der Kälte auf dem Wasser. Bin gleich zurück. Aber wenn Sie Ihren Fahrplan einhalten müssen, Herr Charon, nehme ich die nächste Fähre. So, und dann auf die angeblich vergessene Mütze zugehen und nicht vom Fährmann weggehen. Souverän.
Maxime 1. Nie etwas verlassen, immer auf etwas zugehen.
Zweiter Akt, erste Szene. Soloauftritt. Ein sympathischer, weißhaariger Mann beschreibt einen Fall aus seiner Berufspraxis.
Das ist eine sehr engagierte Abteilungsleiterin irgendwo auf dieser Welt. Die hat ein Team von 30, 40 Leuten zu führen. Sie ist 65 oder 66 gewesen, ist dann ganz normal in den Ruhestand gegangen. Ich bin eingeladen gewesen. Ich habe sie nicht betreut, sondern die ganze Gruppe. Dann hat die Gruppe ihr ein kleines Fest gemacht. Das war sehr schön. Und dann plötzlich gab es ein Semikolon aus Styropor. Alle wussten nicht, was bedeutet das. Und dann sagt der junge Mann aus dem Team, hören Sie mal zu, Frau Sowieso, Semikolon hat einen Punkt und ein Komma. Punkt steht, etwas ist zu Ende und das Komma steht, es geht irgendwie weiter.
Michael Kremin, Coach und Mediator, München. Reichhaltige Erfahrungen mit Personalrestrukturierungen und dem Outplacement von Führungskräften.
Jenem oft ungewollten Abgang aus einer beruflichen Position, der man sich mit Haut und Haar verschrieben hat.
Es hat mich damals, jetzt wo ich es erzähle, wieder sehr berührt, dass der Abgang von der Frau sowieso natürlich ein Ende ihrer beruflichen Laufbahn bei dieser Firma, wo auch immer gewesen ist. Aber es geht ja dann auch weiter.
Auftritt eines Zitatsprechers von links. Aber Moment, wir haben ja einen Schauspieler. Rufen wir ihn kurz vom Bootssteg am Styx weg auf die Hörbühne.
Herr Formweg, bitte zum Zitat sprechen. Herr David Formweg, zum Zitat.
Soll ich? Na gut, ja, ich bin zwar nicht vorbereitet, aber das schüttelt der Profi ja aus dem Ärmel. Im Jahre 1837 kam es in Paris zu einem bemerkenswerten...
Quatsch, dieser Auftritt ist ja gestrichen.
Zweiter Akt, zweite Szene. Auf der Seitenbühne rechts, uneinsehbar fürs Publikum.
Wir erinnern uns, die rechte Seite ist für Überraschungen gut.
Schaltet ein pflichtvergessener Bühnenarbeiter ein ältlich klingendes Radio ein.
7 Minuten vor 5, 4 Uhr 53. Als ich vor mehr als 44 Jahren in diesem Funkhaus angefangen habe, nannte man Nachtsendungen wie diese schlicht und ergreifend Laufband.
Ein Radiomoderator verabschiedet sich.
Seit dieser Zeit liegen mehr als 3500 Live-Sendungen hinter mir. Seit den 90er Jahren wird das Radio bis heute permanent neu erfunden. Leider häufig von Juristen, Verwaltungsfachleuten, Spar- und Zahlen-Nerds und Kommunikationsspezialisten, die nicht kommunizieren.
Ich habe jetzt ein Projekt übernommen, wo es um Entlassungen geht. Und ich werde die Führungskräfte betreuen.
Und in dieses Bild passt, dass man nach mehr als 3500 Live-Sendungen auch noch einen respekt- und würdelosen Tritt in den Allerwertesten bekommt. Per E-Mail an einem Freitagabend um 22.34 Uhr. Das nenne ich Menschenführung des unteren Managements.
Das ist eine Aufgabe, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, eine sinnvolle Aufgabe und insofern ist es eine schöne, aber es ist eine anstrengende Aufgabe.
Ich verbeuge mich vor der geneigten Hörerschaft und stelle fest, 3500 Live-Sendungen sind nun wirklich genug. Machen Sie es gut.
Wer führt, der schickt auch. Andere. Vor die Tür, in Sackgassen, ins Aus, ja ins Nichts. Führung von vorne würde ihn vielleicht vorsichtig machen, aber in der Regel wird von hinten geführt, auf Zuruf. Und in den Ruhestand kann man niemanden von vorne führen, dann müsste man ja selbst gehen. Man macht es eher wie im Fall eines Ingenieurs, der bei einer Firmenfusion überflüssig geworden war, aus Sicht des Managements.
Dann war das so genau, wie man es im Prinzip liest. Werkschutz kommt, der bekommt 2 Stunden den Schreibtisch zu räumen und geht unter Begleitung des Werkschutzes 2 Personen aus der Firma raus. Das ist eine ganz andere Qualität, wenn man die beiden Situationen vergleicht. Dann ist es immer auch ein Abschied. Aber der eine Abschied ist schlimmer, weil er sehr engagiert auch war und wollte bleiben. Aber man hat gesagt, beim Zusammenlegen der Firma haben wir keinen Platz mehr für dich.
Der Abgang als Semikolon bleibt damit ein seltener Idealfall. Häufig wird man gegangen. Und dann stellt sich für einen die Frage, wie man geht, wenn man fremdgetrieben geht, ja eigentlich gar nicht gehen will, gedrängt, geschubst, geschoben und vom Werkschutz herauskomplimentiert. Man dreht sich um und ruft den Dränglern, Schubsern, Schiebern deutliche Worte zu. Aber hallo!
Sesselkleber, Flitzpiepen, Zwergkaninchen, Arschloch.
Na, na, ich würde eher sagen...
Mann, Radio, wie hast du dir verändert?
Erinnert mich an einen Fall, die wollte das auch. Und dann haben wir überlegt, wie sie Aggressionen loswerden kann. Die hat mir dann erzählt, aufgrund unseres Gespräches, sie den Weihnachtsbaum vom letzten Jahr im Keller zerlegt hat. Das war unschädlich. Sie hat ihre Wut ausagiert, sie hat den Tannenbaum, weiß ich nicht, war nicht dabei, in 1000 Stücke zerhackt. Und es war unschädlich letztlich für ihr Renommee, sage ich jetzt mal. Die Wut hat sie ausagiert und dann war die Wut draußen.
Aber wohl kaum am richtigen Ort gelandet dort, wo sie hingehört, im Zimmer des Chefs. Und sie sollte auch nicht gut abgehangen eintrudeln in Schriftform oder per Mail, sondern ehrlich, unverstellt, brachial aus einem herausbrechen. Einmal die Worte ans Licht befördern, die man seit Jahren im Herzen grollt. Und dann, hoch erhobenen Hauptes, Abgang durch die Tür ins Freie. Was kann da schon schiefgehen?
Sie klemmt. kommst nicht raus. Das ist der Albtraum schlechthin. So, man steht vor einer verschlossenen Tür und sie klemmt und man kann die Szene nicht verlassen.
Ich glaube, das sind Geschichten, die in dem Haus bleiben. Wenn jemand also so einen Wutanfall durchzieht und geht zum Chef und macht was, ich glaube, das bleibt im Haus. Und da wird es Bewunderer geben dafür, die wir sagen, der hat sich was getraut, aber ob unterm Strich ein gutes Gefühl bleibt, kann ich nicht einschätzen.
Maxime 2. Wenn einer dir gegenüber ein Ausrufezeichen setzt, setze du einen Punkt. Wenn einer 2 Ausrufezeichen setzt, bleibe stehen und warte auf das dritte. Wenn das dritte Ausrufezeichen kommt...
Raus! Sie sind gefeuert!
Gehe langsam mit einem Lächeln und einer angedeuteten Verbeugung rückwärts.
Hey, how's your life? Yeah, mine's alright. Oh, I'm doing fine.
It's just life, honey.
Well, hey, I'm having a bad day.
Dritter Akt, erste Szene. Volk, philosophierende Straßenversammlung. Einer stellt die Frage,
warum geht niemand rückwärts?
Warum geht niemand rückwärts?
Weil wir die Augen vorne haben.
Mir fällt nur dieser wunderbare Buchtitel von Katrin Röggler ein, Niemand lacht rückwärts.
Ja, also ich mag auch nicht rückwärts gehen. Ich finde es ganz furchtbar.
Natürlich sind wir als Kinder auch viel rückwärts gegangen.
Marina Abramović, die Performance-Künstlerin, bietet einen Kurs an in Upstate New York, den man als Künstler oder Künstlerin machen kann. Und davon ist ein Tag lang eine Aufgabe, nur rückwärts gehen im Wald, um die Perzeption zu verändern und die Aufmerksamkeit neu aufzustellen.
Weil wenn du rückwärts gehst, sprengst du ja sofort die Norm, also das, was von dir erwartet wird. Es gibt eine sehr schöne schwedische Fernsehserie und da stellt sich das Liebespaar gegenseitig immer so Aufgaben, um weiteren Thrill in ihr Leben reinzubringen. Und eine der Aufgaben stellt der Mann seiner Frau, du gehst heute den ganzen Tag rückwärts. Und das ist sehr komisch, weil sie macht alles im Büro rückwärts. Aber es ist natürlich der totale Eklat, weil keiner das erwartet und keiner versteht.
Ich kann das schwer beantworten. Im Tennis machen wir das ganz häufig. Also rückwärts rennen, rückwärts sprinten. Im Tennis gibt es viel Vor-Zurück-Bewegung. Das heißt, wir machen das tatsächlich öfter. Aber ich bin jetzt noch nicht in der Stadt rückwärts gelaufen. Vielleicht sollte ich das auch mal einbauen.
Andrea Petkovic, New York. 17 Jahre lang Tennisprofi, jetzt Schriftstellerin. Jüngstes Buch, Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 2024.
Eine Elegie des Abgangs.
Zitat daraus.
Ist eigentlich noch die Regisseurin mit dem Schauspieler auf der Hörbühne?
Will ich wohl meinen. Und sie stoppt hier die Zeiten, in denen sie nichts zu tun kriegt. Sorry, aber das ist lupenreines Führungskräfte-Bashing. Ich bin durchaus auch praktisch einsetzbar.
Die Regisseurin atmet einmal tief durch und kapert dann die Zitate von Andrea Petkovic.
Mir wird bewusst, dass jedes Match, das ich spielte, jedes Turnier, das ich absolvierte, ein Schritt näher dem Ende entgegen war. Auf dem ersten Höhepunkt meiner Karriere in Australien vor 11 Jahren stand die nächste 19-Jährige irgendwo auf der Welt schon startbereit, um mich zu verdrängen. Und je länger meine Karriere dauerte, desto stumpfer wurde das Werkzeug, das mein Körper war. Es wurde gesäubert und gestärkt, getriezt und gereizt, geklopft und gestählt. Aber nunmehr ist es stumpf, nichts mehr rauszuholen.
Dritter Akt, zweite Szene. Tennis Court.
Quiet, please.
Moment. Um dahin zu kommen, müssen wir den Rückwärtsgang einlegen und dann anders abbiegen. Warum gleich nochmal gehen wir so selten rückwärts?
Oh, weia, weil wir hinten keine Augen haben, weil ich schon gerne gucke, wo ich hintrete. Ja.
Womöglich stellt uns einer sonst noch ein Bein.
Also das Bein stellen kann dir auch jemand, wenn du vorwärts gehst. Das ist ja eigentlich der Trick, um einen Vorwärtsgehenden zu Fall zu bringen. Ne? Heimlich das Bein vorschieben, zack, fällst du drüber. Rückwärts geht das ja viel einfacher. Du musst ja nur irgendeinen Gegenstand hinlegen, zack, fällst du drüber und bist weg. Und schon hast du deinen komischen Abgang.
Wie er keinesfalls erwünscht ist beim einzigen verpflichtenden Rückwärtsabgang der Welt, bei Hofe.
Das gilt als Zeichen der Missachtung, wenn du dem Herrscher den Rücken zeigst. Du musst rückwärts den Raum verlassen, in dieser völlig ungebräuchlichen, gezwungenen Haltung. Aber es ist natürlich der Bückling und das Rückwärtsgehen ist ja heute noch, wenn du höfische Rituale dir anschaust, noch gang und gäbe. Englische Hochzeit oder irgendeine Beerdigung, das funktioniert ja nach wie vor. Du machst den Knicks und dann gehst du 2 Schritte rückwärts zurück, du drehst dich ja nicht um. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, wenn du dich rückwärts entfernst, hast du den Herrscher im Blick, aber der König oder die Königin hat ja auch dich im Blick. Das heißt, bis zum letzten Moment, wo die Tür sich schließt, kann von dir keine Gefahr ausgehen, weil du wirst genau beobachtet. Weil wenn du dich umdrehst, könntest du das Messer unterm Mantel rausziehen und dich wieder umdrehen. Das kannst du ja, wenn du rückwärts gehst, nicht. Es wird ja sofort sichtbar.
Oder man ist ein guter Herrscher, dann muss man auch nicht befürchten, dass man erdolcht wird.
Maxime 3. Das Hofzeremoniell auf moderne Untertanen angewandt. Verkneife dir, den Herrscher anzubrüllen. Er kann dich vernichten. Drücke stattdessen deine sublime Verachtung durch die Tiefe deines Bücklings aus.
3. Akt, 2. Szene. Tennis Court. Jetzt wirklich.
Quiet, please.
Man wird vorbereitet aufs Gewinnen und man wird darauf vorbereitet, dass man möglichst viel gewinnt.
Wir verlieren jede Woche.
So die Tennisspielerin in ihrem ersten autobiografischen Buch Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Kiepenheuer und Witsch. Köln, 2020.
Bis auf das Masters am Ende des Jahres funktionieren alle Tennisturniere per K.O.-System. Was bedeutet, dass man nach einer Niederlage raus ist. Ich habe 6 Turniertitel gewonnen, den Rest nach Abzug von Urlaub und Trainingswochen über 500 Wochen, also immer verloren. Ob das in der ersten Runde oder erst im Finale geschieht, ist letztlich egal. Die Turnierwoche endet in 99% der Fälle mit einer Niederlage für fast alle Beteiligten.
Und dann ist der Frust groß. Was hält man in der Hand? Einen Schläger. Was macht man mit einem Schläger? Zuschlagen.
Ich habe auch mal früher Schläger zertrümmert, in letzter Zeit zum Glück nicht mehr. Aber es gibt natürlich ganz berühmte Beispiele. John McEnroe, wir haben Nick Kyrgios momentan, der große Wutausbrüche hat. Also es gibt sie immer öfter bei den Männern, komischerweise. Aber es gibt sie auch bei den Frauen. Da ist es vielleicht nicht ganz so regelmäßig. Die Frauen halten sich noch ein bisschen besser zurück.
Immer versucht, immer gescheitert. Egal, wieder versuchen, wieder scheitern. Besser scheitern.
Samuel Beckett.
In einem Fußballteam, da hat man bestimmt auch mal einen Hals und möchte am liebsten direkt nach Hause fahren. Aber da ist ein Team, da ist ein Trainer, da ist ein Manager. Da sind ganz viele Leute um dich herum, die es anders machen. Und dann wirst du durch den Gruppenzwang in die richtige Form gezwängt. Und im Tennis gibt's nur mich, wenn ich verliere. Das Einzige, was ich schaffen muss, ist, meinem Trainer aus dem Weg zu gehen. Dadurch, dass mein Trainer ein Mann war, war das sehr einfach zu erledigen, indem ich in die Damenumkleide oder in die Damentoilette gegangen bin. Und wenn man das schafft, hat man schon viel gewonnen als Tennisspielerin.
Abgang in die Katakomben. Nach der statistisch erwartbaren und praktisch unausweichlichen Niederlage. Doch was, wenn man begreift, dass sich das häufen wird?
Bei mir war das so, ich habe irgendwann verstanden, dass ich das gleiche Ritual für nach der Niederlage und nach dem Sieg haben muss. Wenn ich verloren habe, habe ich mich nicht ausgedehnt, sondern so nach mir die Sintflut und so ganz dramatisch dann direkt ins Hotel gefahren, mich ins Bett gelegt und mich selbst bemitleidet.
Quiet, please.
Und irgendwann dann im Alter habe ich begriffen, ich verliere öfter, als ich gewinne. Ich brauche da das gleiche Ritual, das ich auch nach einem Sieg habe. Und dann habe ich trotzdem meinen Proteinshake gemacht, habe trotzdem gesund gegessen und habe trotzdem 8 Stunden geschlafen und meine Regenerationssachen gemacht.
Quiet, please.
Und wenn der Kopf und der Körper und dein System sich dann an diese Rituale gewöhnt, dann ist auch die Niederlage ein bisschen weniger schlimm, weil dein System schon dazu angeregt wird, sich wieder aufs Nächste zu konzentrieren.
Und aufs Nächste und Nächste und Nächste. Bis eines Tages etwas in einem zerreißt.
Ich befürchte, dass ich mich in einer Krise befinde. Eine sich täglich steigernde Unruhe, ein Knirschen der Zähne, das nachhallt, ein Juckreiz, ein Sonnenbrand, diese Gedanken, diese Fragen. Sie schaben die Innenwände meines Kopfes aus. Wann hörst du mit dem Tennisspielen auf? Macht es dir noch Spaß? Dein Körper ist bestimmt sehr mitgenommen. Und alle reden schon vom nächsten Kapitel,
Wo eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Lächerlich, tragisch, blödsinnig. Wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, ist Tennis das einzige Leben, das ich hatte.
Der nächste Satz ist ja dann, wenn ich die 90 überschreite, dann ist Tennis nur noch ein Lebensabschnitt. Ich glaube, dass es ein ganz gutes Symbol ist, wo ich in diesem Moment stand, als ich aufgehört habe, war Tennis das einzige Leben, das ich kannte und gehabt hatte. Und deswegen war es das Wichtigste für mich auf der Welt. Und wenn ich am nächsten Tag vom Bus überfahren worden wäre, dann wäre es genau das gewesen. Aber dann versuchen, mich rauszunehmen aus mir selbst und auf mich drauf zu gucken mit 90, wenn ich denn je die 90 erreiche, hoffentlich, dann werde ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich Tennis gespielt habe jemals. Oder es wird eine lange vergangene Erinnerung sein, die irgendwann mal in einem komischen Moment meines Lebens passiert ist, wo ich damals Profisportlerin war.
Für mich sind Abgänge, wenn ich den Tod jetzt mal ausnehme, das ist dann der Sonderfall. Aber in der beruflichen Welt sind es oft Übergänge. Ich glaube, dass das funktionieren kann, dass man den Abschied, ich nenne das eher Abschied als Abgang, aber ich denke, wir reden vom Gleichen. Wenn man den bewusst gestaltet, mit oder ohne Begleitung, kann man sich in ein etwas Neues begeben. Das klingt jetzt sehr einfach, das ist es manchmal, aber das ist es manchmal auch nicht.
So empfinde ich es jetzt auch, aber bei mir kam noch hinzu, dass ich dachte, okay, ich habe ein halbes Leben hinter mir, aber ich habe noch ein ganzes Leben vor mir, was mache ich mit all diesen Tagen? Aber ich glaube, jetzt mit der gestiegenen Lebenserwartung ist es auch für 60-Jährige, gibt es ja teilweise noch 30 Jahre, die man füllen muss, also es ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, man hat Angst vor dieser Leere, aber ich glaube, irgendwann findet man sich ein. Und das hat mir auch mich rausgerissen aus gewissen Routinen. Und durch diesen neuen Lebensabschnitt musste ich auch nochmal meinen Lebensstil ein bisschen umwandeln. Und das war ganz gut, um nochmal so ein Reset reinzubringen.
Reset.
Dritter Akt, dritte Szene. Probebühne am Styx.
Also, du bist Mitte 30. Du hast immer dasselbe gemacht. Immer wieder, Jahr für Jahr. Du hast es unter die Top 10 der besten Tennisspielerinnen der Welt geschafft. Jetzt ist es vorbei. Aus, vorbei, fertig. Biete mir einen Abgang an.
Ich springe vom Steg ins Wasser. Und weil ich bloß Tennis spiele, kann ich nicht schwimmen.
Dann gibt es das Verschwinden in der Unterbühne. Aber das ist ein Verschwinden. Das ist ja auch kein Abgehen. Das ist ein Verschwinden. Wird entsorgt nach unten. Man kommt auch, glaube ich, selten aus der Unterbühne wieder hoch. Wenn man unten weg ist, ist man weg.
Das ist kein Reset.
Vielleicht kriege ich dann doch noch was zu greifen, rette mich und komme überraschend und geläutert wieder hoch. Andererseits, na, ich lasse mich nicht so gern fallen. Da verwischt sich die Grenze zwischen Abgang und Absturz zu sehr.
Also wenn es gut geht und die Technik ihren Job gemacht hat, fällt er auf eine weiche Turnmatte und alles geht gut. Aber es gibt ja ganz böse Geschichten, wo die Matte dann mal nicht da lag und dann fällt er hart.
Maxime 4. Vermeide unbedingt, dass dein Abgang zum Absturz wird. Setze also nicht zu großen Sprüngen an. Springe überhaupt nicht.
Reset. Dein Abgang muss einen Reset einleiten. Für dich selbst. Und in den Augen der anderen. Lass mich mal überlegen. Das Wichtigste ist, nicht verschwinden, kein Absturz, sondern eine Ankündigung. Ab dann und dann müsst ihr ohne mich auskommen. Ja, das gefällt mir. Mach mal sowas.
Ankündigung. Das muss man groß machen. Freunde, Weggefährten, Widersacher. Ich stehe auf dem Bootssteg des Charon. Und wisset, wenn er anlegt, werde ich ihm lächelnd einen Gruß entbieten und in ein anderes Leben gehen. Gut?
Bisschen weniger dramatisch.
Du, nach wie vor bin ich der Meinung, dass ich meine Zukunft nicht per Totenfähre erreiche.
Dann sag das auch. In der Rolle.
Ach, wissen Sie, das war eigentlich ganz banal. Tennis, super, gern gemacht, viel verdient. Ruhm und Ehre. Aber jetzt muss mal was anderes passieren. Reicht einfach. Ist an der Zeit.
Irgendwann hat mein Trainer so angefangen, ja, vielleicht solltest du das ankündigen, wenn es auch nur einen einzigen Fan gibt draußen, der vielleicht kommen möchte, um dir beim Abschied zuzugucken. Es wäre nur die faire Sache zu tun. Und ich habe lange Zeit drüber nachgedacht und nach so einer Woche habe ich gedacht, ja, er hat recht, ich muss das irgendwie öffentlich ankündigen. Ich wach auf am nächsten Morgen und dann war in allen Sportnachrichten Serena Williams kündigt Rücktritt an bei den US Open 2022. Also genau zu der gleichen Zeit wie ich. Was in dem Moment ein kleiner Schock war, weil ich wusste, es wird keinen interessieren, dass ich auch meinen Rücktritt verkündige.
Tennis kann so fantastisch sein. Was für ein emotionaler Abschied von einer der besten Tennisspielerinnen der Welt, von Serena Williams, ihr letztes Spiel.
Im Nachhinein war es das Beste, was mir passieren konnte. Der komplette Blickwinkel war auf Serena gerichtet. Wirklich alles hat sich um Serena gedreht bei dem Turnier. Und ich konnte in Ruhe trauern, in Ruhe in meinen Emotionen frönen. Und ich bin froh, dass ich es dann angekündigt habe, aber ich bin genauso froh, dass es keinen interessiert hat, weil das wäre ein bisschen hart gewesen, dass das noch alle mitkriegen, diese Emotionalität.
Wir leben in einer Welt, die sehr rational ist, die vernünftig getaktet ist. Es ist ja auch alles gut, aber wir sind Menschen, egal in welcher Rolle. Und wir haben Emotionen und wenn ich die unterdrücke, tut es mir nicht gut, dann wäre ich krank. Also die Frage ist wirklich, ohne dass man jetzt pampern, sagt man manchmal, darum geht es doch nicht. Sondern es geht darum, die Empfindsamkeit von Menschen so zu sehen, dass man sagt, wie finden wir jetzt einen guten Weg daraus?
Der Morgen nach meinem letzten Match ist ein Morgen der elementaren Freiheit. Alle Essensverbote aufgehoben, alle Zeitpläne überflüssig. Der glorreiche Moment, das danach ist, sich von der Dopingliste nehmen zu lassen. Ab sofort geht es die drei Anti-Doping-Behörden, die deutsche, die internationale, die der Tennisorganisation, nichts mehr an, wo ich zu jedem Zeitpunkt bin. Keine morgendliche Klingelorgien der Dopingmenschen um 6 Uhr, um unangemeldete Überraschungstests durchzuführen. Und es ist auch Schluss mit dem geistlosen Starren auf weiße Fliesen nach einem verlorenen Match, wenn nicht genügend Urin in den Plastikbecher fließt.
Bleibt die Frage nach dem letzten, allerletzten Profimatch bei den US Open 2022. Hat sie...
Ich habe verloren. Natürlich. Und was mich beruhigt, Serena hatte eine Tenniskarriere, die in die Annalen des Tennis eingehen wird. Wenn es in 100 Jahren noch Tennis gibt, wird Serena immer noch erwähnt werden. Das ist bei mir nicht so. Aber wir haben beide mit einer Niederlage aufgehört. Also am Ende ist es dann irgendwie doch gleich der Prozess. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux. Comment te dire adieu?
Vierter Akt, erste Szene. Ein imaginärer Weinkeller. Peter Frühsammer empfängt uns mit mahnenden Worten.
Man muss Abgang trinken, auch trainieren.
Maxime 5. Niemals sollte man sich seinen Abgang schön saufen.
Wichtiger Hinweis, aber das ist sowieso nicht gemeint.
Es gibt viele Weine, die Spaß machen zu trinken, dem Profi und für den Amateur das was ganz Furchtbares ist. Also Weine mit hohem Tannin, wenn man in die Toskana fährt oder nach Umbrien fährt, wo es viele dieser Weine mit hohem Tannin gibt, das muss man erst mal üben, dass einem sowas schmeckt. Und wenn man das mal trainiert hat, wenn man das mal verstanden hat, dann ist man ganz süchtig danach.
Ejakulation, Entlassung aus dem Wehrdienst.
Der Schauspieler tritt auf. Wo etwas ausgeschenkt wird, sind die Mimen nicht weit. Unserer muss allerdings arbeiten, denn er trägt nun Definitionen aus einem Lexikon vor.
Hans Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Direct Media, Berlin im Jahr 2000.
Abgang.
Erstens Ejakulation. Zweitens Entlassung aus dem Wehrdienst. Drittens Aufforderung wegzugehen. Viertens guten, leichten Abgang. Wunsch an einen, der den Abort aufsucht. Fünftens einen Abgang bauen, weggehen. Sechstens, ich habe einen Abgang nach dem anderen. Ausdruck der Freude. Siebtens, Abgang machen, den Soldatentod erleiden.
Achtens, nicht vermerkt, Abgang.
Das ist dieser Geschmack, der lange im Mund bleibt und nicht kurz sein soll, sondern man soll von dem Schluck was haben. Er soll schon beeindruckend sein. Mit dem Riechen und mit dem ersten Schmecken ist der Abgang das, was dann eigentlich den Gesamtgenuss ausmacht, wie im richtigen Leben.
Und wie bei gutem Essen. Sehr gutem Essen. Das Glück der Zunge lacht einem aus der Soße entgegen.
Ja, vor allen Dingen bei leichten Soßen. Schwere Soßen sind ja selbsterklärend. Aber gute Fonds, leichte Soßen, Vinaigrettes, da ist es ganz wichtig, wie lange die nachheilen. Und wenn man mit wenig Fett arbeitet oder mit sehr gutem Fett arbeitet und so sehr subtile Fonds macht, diese Kombination von Süße, Säure, Schärfe, das gibt ganz lange schöne Geschmäcker, wo man eigentlich dann schade findet, dass man den nächsten Löffel schon nehmen muss. Will ich jetzt weiter essen oder will ich das erstmal nachschmecken? Oder ich habe doch noch mal Lust auf einen Löffel. So ist es dann.
Mir reicht ein Glas Wein und ein Stück Brot.
Nun backe ich auch gerne. Und Brot ist gerade sowas, was auch eben Abgang hat. Also wenn man scharf bäckt und eine Kruste hat und da diese Röstgeschmäcker, das ist doch irre. Also ich kann ohne Brot gar nicht leben.
Spiel doch mal den Abgang vom Brot.
Bitte?
Die Regisseurin, angeregt und enthusiasmiert von einem tanninhaltigen Rotwein, bringt ihre Kernkompetenz ins Spiel. Inszenieren.
Method Acting. Du bist das Brot. Du gehst ab und hinterlässt betörende Aromen.
Also, ich...
Nein. Besser, du bist was Alkoholisches. Und jetzt will ich erleben, wie du deine Wirkung entfaltest. Go!
Ja, wie viel Prozent habe ich denn?
Alkohol kann auch stören. Aber Alkohol ist ein Träger wie Fett. Aber wenn es zu alkoholisch wird und dann scharf wird, dann will man den Abgang ja gar nicht haben. Man will da ja diese Frucht haben. Also wenn man an einen wirklich guten Himbeergeist denkt, den hat man ja manchmal noch so im Mund, wenn man nach Hause geht, dass man eigentlich gar keine Zähne putzen will.
Wir erkennen die Tendenz des Alkohols, Nachlässigkeiten zu befördern. Deshalb Maxime 6.
Das Maß bleibt das Ziel.
Ich darf nicht trinken. Nach einem Glas Rotwein werde ich bleiern müde und bleibt mir fast nichts anderes übrig, als mich schnell und heimlich zu verabschieden.
Vierter Akt, zweite Szene. Polnischer Abgang.
Abrupt verlassen wir den imaginären Weinkeller. Wir türmen, was einigermaßen unfreundlich ist gegenüber Peter Frühsamer. Aber ergeht es so nicht vielen Gastgebern?
Ich habe diese Fähigkeit, diese Kunst des polnischen und französischen Abgangs im Leben mir zu eigen gemacht bei Festen.
Der polnische Abgang zählt zur klassischen Risikosteuerung. Er dient der Schadensbegrenzung beim Clubbing. Der Handelnde, temporärer Pole, muss sich aus unbestimmten Gründen dem fortgeschrittenen hedonistischen Treiben kurzfristig entziehen.
Heißt es auf einer schon länger nicht mehr aktualisierten Facebook-Seite, die sich polnischer Abgang nennt.
Die also praktisch vollzogen hat, was sie inhaltlich aufspießt. Allerdings ist sie noch anwesend. Das gehört nicht zum Konzept des polnischen, wahlweise französischen oder englischen Abgangs.
Ungezogenes Verhalten schreibt man stets dem Nachbarn zu. Filet à l'anglaise im Französischen. To take a French leave im Englischen. In Spanien bezeichnet man einen Schwätzer mit einem französischen, in Frankreich mit einem spanischen Wort und so weiter.
Was seinerseits jetzt wieder ungezogen klingt, aber geschenkt. Eine studentische Hausarbeit offeriert, wenig verwunderlich, denn in diesem Milieu besteht häufig Bedarf nach unauffälligem Verschwinden, eine Anleitung zum polnischen Abgang, ob von Partys oder aus Seminaren.
Erstens, verhalte dich unauffällig. Zweitens, kein schlechtes Gewissen. Drittens, weihe niemanden ein. Viertens, nutze den Moment. Fünftens, dreh dich nicht um. Sechstens, Handy aus. Siebtens, nichts zurücklassen.
Dirk Ramtor, Der polnische Abgang oder Unsicherheit in der Verabschiedung. Grin Verlag. Norderstedt, 2011.
Also bei Partys, die über 10, 15 Gäste hinausgehen, finde ich, ist ein polnischer oder französischer Abgang eigentlich zu empfehlen, weil sich von 15 Leuten zu verabschieden, man kommt nie los. Während wenn es jetzt eine kleinere Party ist, könnte ich es als Unhöflichkeit gegenüber dem Gastgeber empfinden.
Also was man machen kann, was ich machen würde oder mache, einfach mal so mit den Händen so wink, wink und gehen.
Ich bin schon zweimal bei Essen, die ich selbst gekocht habe, im Laufe des Abends, nicht allzu spät, die beiden Male sogar vor Mitternacht noch, verschwunden, ohne mich von meinen Gästen, die am Tisch saßen und gerade erst anfingen, die besseren Weine zu trinken, zu verabschieden. Und das hat in einem Fall auch leichte Irritationen hervorgerufen, im anderen Fall fiel es gar nicht auf und das war auch meine Absicht.
Ein Gast verschwindet. Nun ja, die Gastgeberin geht zu Bett. Das könnte einen nachdenklich stimmen, als Gast. Wer als Gast nicht verschwindet, zumal aus den Arbeitsstätten andere, die ja auch mal müde werden, rechnet dagegen schon mit einem sehr langmütigen Gastronomen.
Meistens habe ich ja mit meinen Gästen es immer so gepflegt, dass ich einen guten Kontakt hatte. Wenn die zu lang geblieben sind, habe ich mich noch auf ein Gläschen dazugesetzt. Das war dann auch nett. Und meine Mitarbeiter sind nach Hause gegangen und ich habe dann eben mit denen noch ein Fläschchen getrunken und habe dann abgeschlossen. Dieser Abgang war kein Problem.
Mit der Langmut ist es allerdings so eine Sache. Man sollte nicht unbedingt darauf setzen. Auch Köche und Restaurantchefs haben mal ihre 5 Minuten.
Ich habe schon 2-3 Mal in meiner Karriere Leute gebeten, dann vielleicht doch woanders zu Ende zu speisen. Da habe ich für den Abgang gesorgt. Weil es ist nicht schlimmer, als wenn so ein Tisch da sitzt, der dir den ganzen Abend versaut. Und der versaut ja nicht nur dir, sondern auch allen anderen Gästen drumherum den Abend.
Nämlich Karottenkritiker und Erbsenzähler, mäkelnde Laienverkoster, die sich für Michelin-Sterntester halten.
Das war damals in der Zeit, als es noch kein Internet gab, kein Problem. Als es dann Internet gab, stand natürlich dann bei TripAdvisor und überall dementsprechende Einträge, dass ich sie rauskomplimentiert habe. Aber lieber ein Schrecken mit Ende und so weiter.
5. Akt. Geisterstunde. Dämmerlicht. Aus dem Off verkündet der Autor die Essenz einer Lebenserfahrung mit Gästen, die mehr sind als das, nämlich Freunde.
Man verstößt keine Freunde. Man trennt sich nicht von ihnen. Freundschaften enden wie im chemisch-physikalischen Prozess der Abscheidung. Die Moleküle trennen sich, der gemeinsam eingenommene Raum wird immer kleiner, bis schließlich beide Beteiligten unterschiedliche Räume ohne Überschneidung ausfüllen.
Aber darf man, falls die Abscheidung nicht so einfach klappt, gehen, ohne dem anderen eine Antwort, ein letztes Nachrufen zu ermöglichen?
Das ist eine enorm schwierige Frage.
Ich bewundere Antworten, auf die es keine Antwort gibt.
Ralph Waldo Emerson, amerikanischer Philosoph.
Ich habe auch einigen Menschen im Laufe meines Lebens eine Antwort für immer schuldig geblieben und bin auf die Weise verschwunden, untergetaucht, abgetaucht.
Julia Frank, deutsche Schriftstellerin.
Das hat natürlich immer etwas mit der Beziehung zu tun, die man zuvor und bis dahin hatte. Und man aus dieser auch einfach austritt, rausgeht, sich nicht mehr meldet, weil diese Beziehung an ein natürliches Ende gekommen ist.
Nennen wir es einen Geisterabgang. Spurlos verschwinden. Selbstauflösung. Ghosting.
Ghosten heißt für mich eine funktionierende Kommunikation aus irgendeinem Grund plötzlich abbrechen. Und dieser Grund ist dem anderen nicht nachvollziehbar, dass der Geghostete nicht versteht, warum er geghostet wird und keine Möglichkeit mehr hat, dagegen anzugehen. Und dadurch in, finde ich, eine sehr hilflose, passive Situation gedrängt wird, die äußerst unschön ist zu erleben.
Ghosting ist unmoralisch und vor allem führt es zu einer absoluten Regression in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, weil ich glaube, dass man dadurch unangenehme Situationen aus dem Weg geht, aber unangenehme Gefühle wird man immer als Mensch haben. Und je mehr unangenehme Situationen man aus dem Weg geht, desto weniger kann man mit unangenehmen Gefühlen umgehen und desto schlechter wird man aufgestellt sein für die Welt da draußen.
Ghosten heißt doch, dass der oder die andere den Versuch immer noch startet, den anderen zu erreichen, es aber nicht mehr kann, weil da eine unsichtbare Glaswand aufgebaut wurde, von der andere nichts wusste. Und das finde ich schon einen aggressiven Akt, weil ich bestimme sehr dominant, wie die Kommunikation jetzt zu laufen hat, nämlich gar nicht mehr.
Ich muss weder immer das letzte Wort haben, noch muss ich den anderen immer mit einem weiteren Wort in der Beziehung halten. Ich kann auch einfach gehen. Bitte lass mich gehen. Auch das kann in einem solchen Ghosting stecken, dass eine andere Person, eine streitvolle, missgünstige, neidvolle, leidenschaftliche, obsessive, missbräuchliche Beziehung versucht aufrechtzuerhalten und man aus dieser auch einfach austritt. Es gibt diese einseitige Möglichkeit, die manchmal auch sehr wichtig sein kann. Farewell,
farewell. Das Licht auf der Bühne verdimmt gänzlich. In einem einzigen, übrig gebliebenen Scheinwerferkegel erkennt man eine Schrifttafel. Darauf steht:
Verehrtes Publikum, es gibt 1.787.312 gedruckte Ratgeber mit Hinweisen, wie man einer missglückten Beziehung entrinnt. Wenn Sie alle gelesen haben, werden Sie wissen, dass die Kunst des Abgangs in diesem Bereich nicht existiert. Jeder Abgang kann sich richtig anfühlen, zugleich aber auch ein falscher sein.
Was aber ist ein falscher Abgang?
Jemand macht einen falschen Abgang, das heißt, er täuscht einen Abgang vor und dreht sich nochmal auf den Absatz um und kommt wieder und die Szene läuft weiter. Das gibt es ja im Volkstheater sehr schön, dass wenn Schauspieler ihre Couplets singen, singen sie Strophe 1, Strophe 2, Strophe 3, gehen raus, drehen sich aber, weil der Applaus kommt, natürlich nochmal um, holen sich den Applaus ab und singen nochmal ein Couplet.
Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt, es währt nicht ewig auf dieser Welt, das kleinste Ärger, die größte Qual, sind nicht von Dauer, sie enden mal. Drum sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und fürchte dich nie, ist der Tod auch nah, je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vorm Tode sich fürchten hat keinen Zweck, man erlebt ihn ja nicht, denn er kommt es man nicht weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe, in 50 Jahren.
Angenommen, Bootsanleger am Styx, letzte Szene.
Angenommen, du wartest hier auf Charon. Und du weißt, dass er kommt. Und du weißt, dass er dich mitnimmt. Und du weißt, dass du nicht wieder an Land gehen kannst. Wie machst du deinen Abgang?
Sorry, aber dafür bin ich nicht ausgebildet. Vielleicht fragst du mal einen Hospizbegleiter?
Ich habe ein paar Anstöße vorbereitet. Lies.
Ich bedauere, dass ich in der Vergangenheit so höflich war. Auf mindestens einem Dutzend Leuten würde ich gern herumtrampeln. Vielleicht lebe ich ja lang genug, um genau das zu tun, bevor ich so weit dahingeschwunden bin, dass ich nicht einmal mehr auf einer Gänsefeder herumtrampeln kann.
Harold Brodkey.
Die Geschichte meines Todes. Rowohlt Verlag. Rheinbeek, 1998.
Kurz bevor er an AIDS starb. Hier, Kafka.
Schlechte Sachen endgültig schlecht sein lassen, darf man nur auf dem Sterbebett. Ja, also kann man keinen Abgang machen.
Doch, hier, Viktor Tausk, in einem Brief an Sigmund Freud, seinem Übervater.
Ich habe keine Melancholie. Mein Selbstmord ist die gesündeste, anständigste Tat meines verfehlten Lebens. Ich klage niemand an. Mein Herz ist frei von Groll. Ich sterbe nur etwas früher, als ich eines natürlichen Todes gestorben wäre. Oh, weia.
Spiel Tausk.
Nee.
Spiel Brodkey.
Nee.
Lies das. Georg Christoph Lichtenberg, 18. Jahrhundert. Ziemlich gut abgehangen.
Die Klugheit eines Menschen lässt sich aus der Sorgfalt ermessen, womit er das Künftige oder das Ende bedenkt. Respice finem.
Und jetzt spiel dich selbst am Tag X. Wenn du auf dem Steg stehst und wartest, du weißt, was da kommt. Und du entkommst ihm nicht. Keiner entkommt ihm.
Es war ein ganz normales Coaching. Und im Coaching kam raus von einem Werkleiter, dessen Frau Krebs erkrankt ist. Die ist dann noch gestorben. Und dann ging es darum, zu arbeiten, wie er mit dieser Herausforderung gleichzeitig eine hohe Führungsfunktion, also mit vielen Aufgaben, und die Erkrankung seiner Frau in die Balance zu bringen. Das war, wenn ich das jetzt so sagen darf und richtig verstanden werden möchte, eine schöne Arbeit.
Ja, dann spiele ich vielleicht einfach, ja, vielleicht spiele ich dann einfach gar nichts mehr.
Also es war eine Arbeit, die ich als sehr sinnvolle Erinnerung habe, nämlich das hinzukriegen. Ja, also was kann der Betrieb machen, damit dieser Mann mit seinem Sohn, er hat einen kleinen Sohn noch gehabt, und die Frau, die also im Sterbensprozess war, wie macht man das? Und das war eine von den Arbeiten, wo ich denke, das war eine schöne Arbeit.
Dann habe ich jetzt gelesen, Aleš Steger, das ist ein slowenischer Autor, den Satz, meine Beobachtung, Frauen schließen die Türen hinter sich, Männer nicht.
Aha. leuchtet mir sofort auch ein.
Ha, das ist total wahr.
Sofort, wenn ich das höre, denke ich darüber nach, kenne ich nicht auch Männer, die die Tür hinter sich schließen?
Also wir haben bei uns in der Blaskapelle immer die Diskussion, dass die Tür zum Herrenklo aufsteht und zum Damenklo zu ist. Und das ist so ein Gemeinschaftshaus da in der Nähe von Belitz. Da sollen die Türen wirklich geschlossen sein, weil da noch andere Leute auch langlaufen. Es muss was dran sein. Also diese Beobachtung aus meinem Kapellenleben ist wohl so, ja.
Also wenn ich jetzt an mein Privatumfeld denke, dann würde ich das zu 100.000% unterschreiben. Die Männer, die ich kenne in meinem Leben, die lassen die Tür immer offen und ich mache meine Tür immer zu und meine Schwester macht Türen immer zu, meine Mutter macht die Türen immer zu. Also ich glaube, das stimmt.
Ich kann mir vorstellen, dass das dieselben Männer sind, die, auch wenn sie von einem Tisch aufstehen, den Stuhl nicht wieder zurückrücken.
Aber vielleicht sind Frauen einfach besser, einen Abschluss zu finden. Die können sagen, jetzt ist vorbei, jetzt ist gut und adios, amigos.
Aber wir bleiben in Kontakt.
Das ist der Schmonz, das ist Angst vorm Abschied. Das kennt man doch, also ich bin viel in der Fortbildung und da sitzen wir dann zusammen, auch unter Kollegen, also wir sollten das eigentlich können. Ja, wir bleiben in Kontakt, statt zu sagen, wir waren jetzt ein halbes Jahr, ein Vierteljahr, ein paar Wochen in der Fortbildung, was auch immer.
Wir werden uns nie mehr wiedersehen. Lasst uns das einfach aussprechen oder irgendwie ausdrücken.
Ich denke an eine körpertherapeutische Ausbildung, die ich gemacht habe, die über mehrere Jahre ging. Wir haben den Abschied ganz bewusst gestaltet. Wir haben einen Tondom gemacht. Also alle haben sich einen Ton ausgesucht. Wir waren 60 Leute. Dann haben wir den anschwellen lassen, richtig laut in dieser Halle und dann wieder runter. Und dann haben viele von uns und ich auch geheult.
Michael Kremin, Coach München.
Ich meine, das ist jetzt unter Psycho so, dass wir das gestaltet haben. Aber wir haben wirklich diesen Abschied, der durch diese intensive Arbeit miteinander entstanden war, diese Verbindung ganz bewusst gelöst, haben geheult, alle miteinander, ich glaube, alle haben Tränen in den Augen gehabt und dann war es auch gut.
Also ein Abgang ist geplant und wenn er nicht geplant ist, stört er. Also es gibt ja auch manchmal erzwungene Abgänge. Das heißt, dem Schauspieler wird übel oder der Schauspielerin auf der Bühne muss die Bühne verlassen, weil sie nicht mehr die Vorstellung weiterspielen kann. Das sprengt ja immer sofort den Rahmen.
Thilo Voggenreiter, langjähriger Theaterregisseur, Hamburg.
Einen vorzeitigen Abgang machen ist sozusagen das Schlimmste, was einem passieren kann, weil das will man ja nicht. Kein Mensch will einen vorzeitigen Abgang machen.
Ich habe mal einen tatsächlich rausgeschmissen, weil das war eine handgreifliche Situation. Da war ich aber noch sehr jung in meinem ersten Restaurant.
Peter Frühsommer, Spitzenkoch und Weinliebhaber, Belzig bei Berlin.
Da wir unser Restaurant ja in einem Tennisclub hatten, haben meine Mitarbeiter mir manchmal erzählt, dass gerade so Mitglieder sich noch gut eingetrunken haben. Und in den letzten 2 Stunden passiert da kein Umsatz mehr. Ne? Dann sitzen die da und trinken noch 4 Bier und meinen, sie haben den Mega-Umsatz gemacht. Also da hätte man schon gucken sollen, dass da der Abgang etwas früher kommt.
Deshalb finde ich es oft höflicher, wenn man leise verschwindet.
Julia Frank, Schriftstellerin, Berlin. Sich geräuschlos verflüchtigend.
Die Kunst des Abgangs. Wie man sich am besten verabschiedet. Ein Feature von Florian Felix Wey.
Aber wie macht man jetzt hier den Sack zu?
Hat man so ein Aplomb am Ende oder ist es ein melancholisches Entschwinden, ein sanftes Verabschieden?
Ich bin immer für Aplomb, aber wir googeln jetzt einfach mal Zitate zum Abgang.
Andrea Petkovic, Schriftstellerin, Ex-Tennisprofi, New York.
Ein guter Abgang ziert die Übung, von Friedrich Schiller.
Ein guter Abgang ziert die Übung.
Mhm.
Ja, großartig. Sehen Sie, Sie recherchieren sogar noch besser als
wirklich, das ist Friedrich Schiller. Ja, haben wir von etwas Abschied genommen, wird oft auch etwas Neues kommen. Ist ein bisschen sehr platt. Ja,
ein bisschen Poesiealbum.
Genau.
In der Oper siehst du das ja sehr schön. Also die letzte Arie, die Sterbearie. Ne? Wenn es nochmal, wenn man schon nicht mal als Zuschauer drin sitzt und denkt, das kann nicht wahr sein, stirbt sie immer noch nicht. Und es wird nochmal eine Koloratur gesungen und nochmal. Das ist ja der perfekt gestaltete Abgang.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Es sprachen und spielten Justine Hauer, David Formwig, Janet Voss, Daniel Berger
und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose und Jan Topp. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger.
Produktion Deutschlandfunk 2024.